Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, den 24. Januar 2026. Die Trump-Festspiele am Davoser Weltwirtschaftsforum sind vorbei. Die amerikanische Landnahme da am Bündner Bergsportort ist überstanden und man hatte ein bisschen das Grönland-Gefühl, wie es eben ist, wenn die USA in Regimentsstärke einfallen. Das Städtchen, der am Zauber auf dem Zauberberg oder am Fuße des eigentlichen Zauberbergs, über den ja Thomas Mann so schön und unsterblich geschrieben hat, die Geschäfte, die Bäckereien, sie sind allesamt in Beschlag genommen worden von meistens amerikanischen Konzernen, also für ein paar Tage umgestülpt, sozusagen entführt aus der schweizerischen Normalität. Der Bergkurort Davos, einst ein Lungensanatorium und jetzt Standort der größten und nach wie vor interessantesten Konferenz der Welt. Dass sie eben interessant ist, zeigt sich auch darin, dass das WEF so intensiv kritisiert wird und in diesem Jahr ganz besonders. Denn Donald Trump hat da diese beschauliche Welt der Davos-Technokraten, der Masters of the Universe, der Gesalbten, der Studierten und der Hochdekorierten, diese Welt hat er ziemlich disruptiv, wie es seine Art ist, gestört. Auch die Schweiz hat ihr Fett abbekommen. Wir wurden mit einer Gardinenpredigt abgefertigt. Die bösen Schweizer, die da mit ihren Exportprodukten, mit ihren Luxusuhren und Medikamenten die armen Amerikaner ausplündern und, oh Schreck, oh Graus, ein gewaltiges Handelsdefizit verursachen für die Supermacht USA. Darüber ist Trump fast nicht hinweggekommen. Wie kann ein kleines Land uns ein derartiges Defizit aufbrummen? Ich kann es Ihnen sagen, Herr Präsident, durch harte Arbeit, gute Ausbildung. Wir haben eben Fachkräfte. Das ist das große Problem der USA. Das Bildungssystem versagt. Es produziert nur Nobelpreisträger und Handlanger. Und dazwischen gibt es nichts. Und die Schweizer, wir sind verdammt dazu, früh aufzustehen. Sehen Sie Weltwoche Daily? Ich meine, das ist ja unglaublich, zu was für Nachtzeiten nicht aus den Federn steigen muss. Das ist die Überlebensdoktrin der Schweiz. Wir müssen einfach 1-2 Stunden früher aufstehen als alle anderen. Das allein reicht noch nicht. Aber auf jeden Fall Trump schwerstens schockiert aufgrund dieser Exportleistungen. Und er hat dann gesagt, so gehe es einfach nicht. Und dann habe er da die Premierministerin zusammenstauchen müssen, Frau Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin, die ja mit einem fatalen Telefongespräch den Präsidenten in Rage versetzt hat. Und die wurde dann also wirklich cora am Publico noch einmal gerupft, was dann in der Schweiz indignierte bis empörte Reaktionen hervorgerufen hat. Man spricht von Beleidigung, das geht gar nicht, sogar der Außenminister hat sich gemeldet. Ich konnte mich jetzt da nicht so aufregen, denn ich fand das gar nicht so schlimm. Und ich habe mir gedacht, Trump, wenn er sie noch trifft hier im Davoser Abend-Circuit, in dieser quasi Veranstaltungs-, in diesem Wirrwarr am Abend, dann wird er sicherlich ein paar aufmunternde Worte finden. Und genauso ist sie dann auch herausgekommen. Er hat sie gelobt. She's tough, als er sie gesehen hat. Also einmal mehr Donald Trump, der T-Rex, der fleischfressende Dinosaurier, ist am Ende dann doch auch wieder zu solchen vegetarischen Versöhnungsritualen in der Lage. Deshalb cool bleiben, nicht gleich ausrasten. Man müsste doch jetzt langsam gemerkt haben, wie das bei ihm funktioniert. Einsteigen mit Shock and Awe, also mit einem Bombardement an Vorwürfen, Vorhaltungen und steilen Thesen. So geht er in die Verhandlung, wirft mal den Knüppel ganz weit in dein Gebiet hinein. Also in einer Geschäftssituation würde er sagen, ja, was, Sie wollen mir Ihre Firma verkaufen? Sie wollen, dass ich Ihnen Geld gebe? Die Frage ist, wie viel Geld geben Sie mir, dass ich Ihre Firma, die ja nichts wert ist, weniger als nichts, übernehme? So steigt er ein. Dann sagst du, ja nein, aber meine Firma ist ja die größte und beste Firma, die es überhaupt nur gibt. Und dann wird man halt am Schluss einen Kompromiss finden. Aber wenn du natürlich dich schon von Anfang an einschüchtern lässt, dann wirst du nichts zustande bringen. Also ich plädiere da für Tiefenentspanntheit und vor allem aber auch, und das ist dann eben wichtig, wenn man konfrontiert wird mit dieser brachialen Ehrlichkeit, mit dieser Unverstelltheit, eben nicht dieser salonfähigen, geschminkten Verlogenheit, wie sie eben in der Politik üblich geworden ist, dann musst du deine Hausaufgaben gemacht haben, du musst deine Interessen kennen. Also Donald Trump ist da wie ein Wintersturm über Davos hinweg gefegt. Und am Schluss ist dann doch kein großer Konflikt ausgebrochen. Auch die Grönland-Sache, die hat sich ja fast schon in Minne aufgelöst angesichts der Szenarien, die wir da beobachten konnten und was wir gehört haben. Nun verfolge ich etwas die Reaktionen auf diesen Auftritt, die Deutungen. Und wenn man das zusammenfasst, geht das alles in die Richtung, die ich auch hier schon seit längerem thematisiere. Ja, Trump steht für nationale Interessen. Trump steht für die Rückkehr der nationalen Interessens, Einflusssphären, Raubtier- und Revierkampfpolitik. Das ist die Welt America First. Und dort, wo man sich bedroht, nicht ernst genommen fühlt oder wo man glaubt, noch Vorteile für sich herausholen zu können, da wird man aktiv. Aber man ist nicht mehr der absolute Weltpolizist, zieht sich da eben, muss sich auch zurückziehen aus verschiedenen Konfliktfeldern. Das ist der Hintergrund, warum die USA jetzt mit der Ukraine-Kriegssituation fertig werden wollen, warum sie sich intensiv um einen Friedensschluss da auch bemühen, nicht weil sie einfach nur wollen, sondern weil sie auch müssen. Die USA sind nicht mehr so stark im Vergleich zu anderen Mächten, dass sie da alles mühelos kontrollieren könnten, wie das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eben noch möglich war, eine Zeit lang. Und jetzt die Frage, das ist die Analyse, da sieht man auch in deutschen Zeitungen, da ist man ungefähr überall auf der gleichen Linie, aber die Frage dann, welche Schlussfolgerungen zieht man daraus? Was bedeutet das? Da gehen dann die Meinungen auseinander. Ein Hoffnungsträger jetzt für die Trump-Zerknirschten ist Mark Carney, der kanadische Premierminister, der eine sehr gehaltvolle, interessante Rede gehalten hat am WEF. Sie gilt als die beste und größte Rede, die da am Weltwirtschaftsforum gehalten wurde. Ich würde jetzt nicht in derartige Superlativen ausbrechen. Auf jeden Fall hat Carney den Vorschlag gemacht, die kleineren und mittleren Staaten sollten sich jetzt zusammenschließen, um da einen Block, auch einen Riegel zu bilden gegen diese Großraubtiere, gegen diese T-Rex-Staaten, die da ihren Appetit jeweils auch mit dem Essen entsprechend vergrößern. Also sozusagen ein etwas konfrontatives Koexistenzmodell, das da vorgeschlagen wurde, das ist eine Variante. Und dann natürlich jetzt in deutschen Talkshows zu hören, übrigens interessanterweise auch vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, der einmal mehr eine Art Marschbefehl ausgegeben hat in Davos. Man müsse jetzt mit der EU, mit Europa jetzt in diesen Krieg ziehen, man müsse Russland stoppen, mehr Handlung sei da gefragt, es reiche nicht, einfach Geld und Waffen zu schicken, so habe ich das verstanden. Also ein Jonglieren mit Weltkriegsfantasien und auch etwas größenwahnsinnigen Anflügen und Unter- und Obertönen, wenn ich etwa in Erinnerung rufe, dass Zelensky gesagt hat, in den Saal gerufen hat, zusammen sind wir unbesiegbar. Und das sind dann schon Parolen, bei denen es mir die Nacken Haare aufstellt, bei denen es mir dann etwas kalt den Rücken runterläuft. Hatten wir das nicht auch schon in Europa, diese martialischen Phrasen, zusammen können wir uns gegen die asiatischen und die atlantischen Mächte behaupten. Das ist eben diese nicht totzukriegende Großmannswahn in tief in der europäischen Politiker-DNA, das ist für Schweizer Kleinstaaten natürlich das pure Gift, da schüttelt es uns durch und wir sagen dann nein, auf keinen Fall, auch wenn sich da jetzt draußen ein paar Großstaaten aufspreizen, solange sie einen nicht selber direkt militärisch oder sonst wie bedrohen, muss man die Konflikte deeskalieren, kleiner machen und nicht größer. Und ich habe den Eindruck, dass auch in den deutschen Medien nach wie vor dieser Reflex, dieser Schalter umgelegt wird, wenn es irgendwo kracht, müssen wir erst recht jetzt aber ganz knallhart den Tarif durchgeben. Also gerne Großpolitik und ich plädiere für gerne Kleinpolitik. Orientiert übrigens auch an der schönen Geschichte der Bibel eines Gottessohnes, der ja als Baby auf die Welt kommt. Der Allmächtige hat es ja vorgeführt, jetzt in der christlichen Erzähltradition hat es ja vorgeführt. Er ist nicht als Donald Trump auf die Welt gekommen, sondern als schreiendes Baby in einem Kuhstall. Gerne klein. Das ist auch für die Politik eine wichtige Erkenntnis. Aber leider gehen vermutlich gerne kleine Menschen nicht so gerne in die Politik, sondern da ist eher ein Tummelfeld der gerne Große zu beobachten. Auf jeden Fall also, seien Sie da wachsam, was da diskutiert wird in der deutschen Öffentlichkeit. Gerade Deutschland, eine große Schweiz, könnte sich vielleicht etwas an diesen kleinstaatlichen Überlebenstechniken orientieren. Das heißt, sammle Freunde, mach dir keine Feinde, halte dir alle Optionen offen, alle Fluchtwege, alle Notausgänge, sonst wirst du zertrampelt. Und wenn ein T-Rex kommt, ja, dann musst du einfach schneller sein und musst du davonlaufen und dich unter Umständen in eine sichere Anhöhe begeben. Nicht gleich kämpfen, nicht gleich Allianzen bilden, um dann dagegen zu halten. Auch das flexible Ausweichen ist sehr, sehr wichtig. Klar, wenn du direkt angegriffen wirst, das hat die Schweiz auch immer praktizieren müssen, da brauchst du eine starke Armee. Und das hatten wir früher. Wir hatten eine riesige Armee, die Schweiz. Eine der größten pro Kopf der Bevölkerung für die Größe des Landes. Damals nahm man das eben noch ernst, die bewaffnete Neutralität. Das ist natürlich auch alles zu Schanden geritten worden, wie in der EU. Nicht zuletzt auch natürlich der Fehler der Vereinigten Staaten, die hier ihre Militärpräsenz ziemlich drastisch aufrechterhalten haben. Und das hat natürlich im Gegenzug dazu geführt, dass die anderen ja den Free Ride genossen haben. Und die Amerikaner haben es ja zugelassen, haben es toleriert, dass man in den EU-Staaten dann den Sozialstaat ausgebaut hat und andere Dinge. Viel Unsinn auch und Geld verpulvert. Und man fragt sich jetzt, wo ist eigentlich die ganze Kohle hingegangen, wenn beispielsweise in Deutschland die Brücken einbrechen, die Eisenbahn nicht mehr pünktlich fahren kann, weil das Rollmaterial nicht funktioniert, weil die Schienen nicht mehr auf dem Stand sind, wo sie sein sollten. Also hier ist sehr viel Geld nicht mehr für Rüstung ausgegeben worden, fürs Militär, für die Verteidigung, aber für den Sozialstaat. Aber alles andere geht kaputt und auch die Gelder beim Sozialstaat sind nicht richtig zielführend angelegt, wie wir ja aus immer mehr Berichterstattungen da erfahren. Also, Trump, die Raubtiere sind da, die nationalen Interessen, die Großen, die da ihre Revierkämpfe austragen. Der Reflex in der EU, in Deutschland geht mir immer noch zu stark in die gerne große Richtung, auch bei den Medien. Deshalb, wir plädieren für gerne klein, mehr Schweizwagen. Das ist das Mantra, das ja nicht zum ersten Mal jetzt auch von mir gehört haben. Was sind noch aktuelle Themen, die ich gleich mitnehmen kann? Ja, in Deutschland gewähren sich die Beamten eine Lohnerhöhung, beziehungsweise die Politik gewährt sie ihnen. Das ist eine große Diskussion. Der öffentliche Sektor zahlt die Leute besser. Das ist natürlich für den privaten Sektor, für die Wirtschaft, für die Gewerbler ein Riesenproblem, weil dann natürlich viele Arbeitnehmer lieber beim Staat arbeiten. Das ist sicherer und weniger volatil als in der Privatwirtschaft. Dieses Problem haben wir in der Schweiz auch. Dann gab es eine große Wahlkampfveranstaltung der AfD in Baden-Württemberg. Draußen Regenbogenflaggen, drinnen Alles für Deutschland rufe. Ja, da schreiben die Medien, das seien dann Nazi-Parolen. Also da ist man auch in einer Geschichtsbanalisierung nach wie vor drin, mit einem Verharmlosungsvokabular der damaligen Zustände vor bald einmal 100 Jahren, das umgelegt auf heutige Situationen. Ja, wer Nazi sagt, will in den allermeisten Fällen betrügen. Das ist so meine Quintessenz, wenn ich diese Rhetorik da mir vor Augen führe. Dann, Deutschland wird südlicher. Das ist das Cover unserer neuen Ausgabe. Ich zeige es Ihnen hier, vielleicht kommt es durch. Ja, ich muss das ein bisschen akrobatisch hier hineinhalten. Ein Spaghetti-Teller mit einer Pistole drin. Das ist ein liebevolles Zitat eines Spiegeltitels über Italien damals. Jetzt wenden wir ihn auf Deutschland an. Deutschland wird südlicher. Alexander Wendt mit einer sehr aufwühlenden Recherche. Er sagt nämlich, dass organisiertes Verbrechen, Asylkriminalität bis in den Schweiz, in den deutschen Beamtenstaat hineinwuchert, und auch das Clanwesen, dass da also eine Erosion, eine eine Zersetzung der öffentlich-rechtlichen Justizinfrastruktur im Gange ist. Sehr beunruhigend, was da dargestellt wird. Stirbt die Demokratie? Drei Gründe sprechen dafür. Oscar Lafontaine mit einer, wie immer, sehr klarsichtigen Analyse. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir jetzt den Durchbruch zur Demokratie beobachten und eben die Vitalität der Demokratie gerade in Deutschland. Das zeigt sich daran, dass die Leute, denen ja seit Jahren vorgeführt wird, welche Parteien sie wählen dürfen und welche nicht, sie halten sich eben nicht an diese Vorschriften von oben, weil sie nicht mehr alles glauben, was von oben ihnen da serviert wird. Al Pacino, Archetyp des Kompromisslosen, warum er mich so beeindruckt, Pulitzer-Preisträger David Mamet, der Regisseur und Drehbuchautor mit einer exklusiv für die Weltwoche geschriebenen Würdigung des Schauspielers, mit dem er am liebsten zusammengearbeitet hat, Al Pacino, großartig geschrieben. Selenskys Weltkriegsfantasien, ja, ich beschäftige mich etwas mit dem World Economic Forum und diesem irritierenden Auftritt des ukrainischen Präsidenten. Ich habe es in meiner Morgensendung gestern schon gesagt, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Auf der einen Seite habe ich Verständnis dafür, Zelensky ist im Krieg, ihm schwimmen die Fälle davon, er ist unter Druck. Man kann von ihm nicht erwarten, dass er nach Davos kommt und sagt, du Freunde, ich habe Probleme, es läuft nicht gut, aber irgendwie, wir versuchen das Beste. Er ist Kriegspartei, da musst du natürlich ganz anders auftreten. Auf der anderen Seite ist es für mich irritierend, wenn ich sehe, dass ein Politiker, dem man so viel gegeben hat, der alles bekommen hat, mehr oder weniger, wonach er verlangt hat, dass der zwar Danke sagt, aber ohne je den Eindruck echter Dankbarkeit zu vermitteln. Das ist mal das eine. Jetzt kann man sagen, gut, wer Dankbarkeit erwartet, ja, der soll sich auch einen Hund kaufen. Da musst du jetzt nicht in die Politik gehen, da brauchst du stärkere Nerven. Stimmt, aber trotzdem dieser schneidende, vorwurfsvolle, schnarrende Tonfall, mit dem da den Europäern die Leviten gelesen wurden, das hat mir nicht gefallen, und nicht gefallen hat mir auch, wie Selenskyj da eben mit diesen Großmachtappellen, zusammen sind wir unbesiegbar, Europa muss Großmacht werden, dieses Großmachtgetue, diese Größenwahnfantasien, das ist das Gift in der europäischen Geschichte. Ich meine, diese Abzweigung, die haben schon ein paar genommen, und zuletzt, ich muss das ja nicht in Erinnerung rufen, das ist nicht gut herausgekommen. Und aus diesen historischen Erfahrungen sollte man vielleicht lernen. Ich glaube, dass der Machtweg, der Großmachtweg für die europäischen Staaten und für die EU, diesen Friedhof einstiger Großmächte, nicht der richtige Weg ist. Mehr Schweiz wagen auch hier. Also Sie spüren, meine Diskussion geht in eine andere Richtung. Und es bringt auch nichts, sich die ganze Zeit über Trump aufzuregen. Wir können den nicht ändern. Aber man muss intelligent auf ihn reagieren, aber nicht indem man selber sich zum kleinen Trump macht, zum eingebildeten Trump, zum Zwergentrump. Das ist der falsche Weg. Du musst eine andere, authentische und vor allem auf deine Stärken abgezirkelte Strategie entwickeln. Vaterloser Konservatismus, Philipp Amthor im Porträt, und das war's in aller Kürze und Kompaktheit von der Vorschau von Weltwoche Daily für heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und melde mich zeitnah zurück hier. Bin nach wie vor in den Bergen. Wir haben noch einen schönen Anlass hier im Bündnerland mit Kunden und Freunden der Weltwoche. Also es wird auch die aktive Erholung hier im Berufsalltag geübt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für die vielen Reaktionen, aufmunternden, auch kritischen Bemerkungen, die ich bekommen habe während dieser Woche, und wir arbeiten daran, die Reichweite, den Einfluss von Weltwoche Daily immer größer zu machen, im Geiste der Entspannung und der friedlichen Koexistenz. Bis dann, alles Gute und einen schönen Tag.